Ja, zwei, drei Sätze zu mir. Ich freue mich, heute Morgen mal wieder zu predigen. Ich habe das jetzt, muss ich fast schon sagen, jahrelang nicht gemacht. Das hat einen ganz besonderen Grund. Ich habe früher... Noch höher? Nee, sag was. Kein Problem. Ich habe früher regelmäßig, da wo ich wohnhaft oder in der Nähe war, gepredigt, habe das immer sehr gerne gemacht und merkte vor einigen Jahren, dass mich, ich sag mal, die Kräfte verließen. Ganz komisch, bin erst jetzt mittlerweile 43 und es ging so mit 40 los und man kam dann nicht hinter. Über eine ganz lange Zeit, ich konnte auch im Alltag immer weniger machen und war von der Leistungsfähigkeit her, wenn ich sonst bei 100% war, würde ich sagen, war ich auf 50% zurück. Und da wird man ja relativ schnell in so eine Ecke des Psychischen gepackt. Wenn man so die normalen Geschichten durch hat mit Blut und EKG und all das komplette Programm und Ganzkörper-MRT und nein, es fand niemand was. Und man hat dann doch zwei Sachen gefunden. Das eine ist sind Atemaussetzer nachts, so eine Schlafapnoe. Die konnte einen Teil begründen und erklären. Und das andere ist eine Nahrungsmittelunverträglichkeit. Und als ich das rausbekam durch Tests, Bioresonanztests, war ich schon einen ganzen Schritt weiter, weil ich wusste, was ich nicht vertrug. Daher kamen meine permanenten Bauchschmerzen und Probleme mit dem Darm. Man sagt jetzt so, alles nichts Schlimmes, das ist nichts, woran man stirbt, aber es lähmt jemanden wie mich, der eigentlich mit Volldampf unterwegs war, 40 Jahre lang, doch ungemein. Und ich habe dann eine ganze Zeit lang innerlich gerungen und versucht dahinter zu kommen und eine Ursache hat man mir nicht gesagt. Fakt ist, um das kurz zusammenzufassen, ich habe jetzt nachts so ein Beatmungsgerät, so ein Schlafapnoegerät. Mein mittlerweile dreieinhalbjähriger Sohn sagt immer, Papa, schläfst du wieder mit dem Elefanten, weil das sieht immer so aus wie so ein Rüssel. Und das zweite ist durch das Umstellen des Essens. Ich konnte also eine Zeit lang Sachen essen, die ich vorher gemieden habe, oder musste Sachen essen, also ich wurde so richtig zum Körnerfresser. Und all das, was mir so lieb und lecker war, das durfte ich alles nicht mehr. Führte auf jeden Fall dazu, dass ich jetzt mittlerweile, ich würde sagen, so zwischen 70% und 80% an Kraft zurück habe. Und ein Nebeneffekt dieser Sache ist, ich habe früher immer gerne geschlafen. Immer gerne und viel. Also so zwischen 8 und 9 oder 10 Stunden die Nacht. Wunderbar. Abends um 10 ins Bett und dann so bis 6. Ne, wunderbar. Das war so mein Rhythmus. Und ich stellte dann fest mit diesem Schlafapnoegerät, also wenn ich so zwischen 4 und 5 Stunden Schlaf habe die Nacht, das reicht aus. Der Akku ist voll. Der pumpt mir also anscheinend so viel Sauerstoff in die Zellen nachts rein, dass ich da fertig bin. Die reguläre Uhrzeit, wo ich wach werde nachts, ist so 4.11 Uhr oder 4.15 Uhr. Kann man die Uhr nachstellen. Dann habe ich so überlegt, wenn das so ist, und klar, ich stehe dann eigentlich auf und fange an zu arbeiten. Und dann habe ich aber überlegt, wenn diese Sache, dieser, ja, Paulus hätte wahrscheinlich gesagt, Pfahl im Fleisch, wenn das jetzt so ist, irgendwofür könnte es ja gut sein. Und ich hatte immer schon eine Sehnsucht nach der Bibel, nach dem Bibellesen. Und habe das auch immer mehr oder weniger regelmäßig gemacht. Aber seit dieser Zeit habe ich mir angewöhnt, die erste halbe Stunde, dreiviertel Stunde des Tages mit Gott zu verbringen. Und habe da im Internet so ein kostenloses App gefunden, jedes Jahr durch die Bibel durch. Ist also jeden Morgen Psalmwort, Altes Testament, Neues Testament. Immer so spezielle Bibelverse. Und das hat mich unheimlich bereichert und hat mir gut getan. Und ich habe dann auch ganz gelassen zu Gott gesagt, ich werde erst dann wieder mich dem Predigtdienst, auch dem ja, nicht nur der Arbeit, die damit verbunden ist, aber das ist nicht das Problem. Das Problem ist häufig die Kraft, 20 Minuten zu stehen, 25 Minuten zu stehen. Das war für mich schlichtweg nicht machbar, auch so komisch sich das anhört. Dass ich da aber gesagt habe, ich werde das deutlich spüren, wenn das wieder dran ist. Und ja, es ist jetzt 2 Jahre her, dass ich die letzte Predigt gehalten habe. Und als dann der Anruf kam von dir, habe ich das so in der... da habe ich das so in der Rückkopplung versucht, mit Gott abzuklären. Du hast das ja auch gemerkt. Ich habe nicht sofort gesagt, ja, ist kein Problem, ich komme. Sondern ich musste erstmal eben Kontakt aufnehmen und musste das abklären. Und merkte dann, doch, ich will das gerne mal wieder probieren. Deswegen einfach die Bitte um Verständnis, wenn ich einen Stuhl in der Nähe habe und mich vielleicht mal zwischendurch für 2-3 Minuten hinsetze, dann ist das einfach dadurch bedingt. Ich habe euch so viel der Vorrede, so viel wollte ich eigentlich gar nicht im Vorfeld erzählen. Ich möchte einfach auch erstmal Danke sagen für eure Lieder, die ihr ausgesucht habt, denn ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, wenn ihr irgendwo anders seid im Gottesdienst. Man geht nicht nur hin und hört sich das mal an, sondern irgendetwas nimmt man mit. Und ich nehme ganz konkret dieses Monatslied mit zurück nach Norden, was ich vielleicht mal auf einer CD gehört habe, aber noch nie so bewusst auch vom Text her gesungen habe. Das ist richtig klasse. Schön. Von der Kirchenzeit her kommen wir ja von, ich sag mal, letzter Woche oder von vor einigen Wochen, Ostern, Auferstehung. Und ich habe so darüber nachgedacht, worüber darf es, kann es gehen, heute Morgen. Und habe dann gedacht, wenn letzte Woche das Pfingstfest war, dass ich daran anknüpfen möchte und dir und euch heute Morgen die ein oder andere Frage stellen möchte, uns mit hineinnehmen möchte in diese Frage, wie geht es dir mit diesem Thema? Mit diesem Thema Heiliger Geist. Was sagt die Bibel dazu? Und was hat der Heilige Geist auch bei mir in den letzten Monaten, Jahren, ja, wenn ich weiterdenke, Jahrzehnten bewirkt? Es ist ein Wunsch von mir heute Morgen, dass Gott redet. Durch die Texte, durch die Berichte. Ich werde nicht, so wie ich das häufiger schon gemacht habe, an einem Text chronologisch von vorne nach hinten gehen, sondern möchte euch so hineinnehmen in einige Gedanken der letzten Monate. Immer unter dieser Fragestellung, was motiviert mich eigentlich? Was motiviert dich eigentlich, weiterzumachen? Sich weiter mit Gott, mit Jesus, mit dem guten Heiligen Geist zu beschäftigen und sich nicht entmutigen zu lassen. Die erste Folie, wenn du die einmal bitte an die Wand wirfst, da schreibt Paulus in der Apostelgeschichte: Mein Leben ist mir nicht wichtig. Hauptsache, ich schaffe es, das zu tun, wozu Gott mich beauftragt hat, nämlich das Evangelium von Gottes Gnade und Liebe zu verkündigen. Sie können mich töten, sie können mich umbringen. Das macht mir nichts. Hauptsache, sie hören das Evangelium. Anhand dieser Frage möchte ich euch einfach mal versuchen, mit einzubeziehen. Also es ist keine offizielle Sache, die jetzt festgehalten wird, aber mal Hand hoch von euch. Wer von euch hat dieses Lebensmotto? Mein Leben ist mir nicht wichtig, ist mir völlig egal. Hauptsache, ich schaffe es, das zu tun, wozu Gott mich beauftragt hat, nämlich das Evangelium von Gottes Gnade und Liebe zu verkündigen. Wer würde damit voller Inbrunst sagen, das ist mein Lebensziel? Das ist sehr ehrlich. Danke. Ich habe in der Vorbereitung überlegt, wie gehst du damit um, wenn jetzt auf einmal 30 Hände da oben sind? Was passiert mit uns, wenn wir sowas hören? Was passiert mit dir, wenn du sowas hörst? Sagst du, boah, was hat der Mann für eine Leidenschaft, dieser Paulus? Oder sagst du eher, okay, Paulus, das war ein Hauptberuflicher, der wurde ja fürs Leiden und Sterben bezahlt. Oder klopft bei dir gerade das schlechte Gewissen an, weil du so bei dir denkst, naja, ich glaube, ich lebe immer noch zu gerne. Ich bin immer noch nicht bereit, für Gott zu sterben. Was mache ich nur falsch? Vielleicht muss ich mir mehr Mühe geben. Was treibt uns an in unserem Leben? Vielleicht nehmen wir uns 30 Sekunden Zeit, habe ich mir so überlegt, darüber mal jeder für sich nachzudenken. Was macht dir Mut? Was treibt dich an? 30 Sekunden. Das war der erste Teil der Übung. Wir haben nachher nochmal einen Punkt, wo eine Minute kommt. 30 Sekunden für die Frage, was macht dir Mut, was treibt dich an? Als ich das für mich so gemacht habe in der Vorbereitung, kamen Gedanken eines, ich nenne das mal, schlechten Gewissens auf. Angst oder schlechtes Gewissen, das sind keine guten Antreiber. Und das hervorzurufen, vielleicht bei euch, war überhaupt nicht der Sinn und die Absicht, wenn der ein oder andere das gerade hatte. Ich habe mich dann gefragt, was hilft mir persönlich in meinem Glaubensleben vorwärts zu kommen? Was hilft mir sowohl an Tagen, wo es gut läuft, aber vor allem in den Zeiten, wo die Probleme größer und stärker werden? Nochmal zurück zu dem Vers. Was trieb Paulus an, dass er mit so viel Leidenschaft und Hingabe für Gott lebt? Ich denke, den Großteil einer Antwort finden wir, wenn wir uns mit seinem Leben beschäftigen, finden wir in seiner Biografie. Wenn wir in seinem Leben ein paar Jahre zurückgehen, dann werden wir einen Paulus finden, der als frommer jüdischer Theologe nur ein einziges Ziel kannte, alle Christen in seiner Umgebung auszurotten. Er hasste ihre Lehre. In seinen Augen konnte es nicht sein, dass Jesus der Sohn Gottes war. Es konnte nicht sein und es durfte nicht sein, dass Jesus für unsere Sünden starb und nach 3 Tagen wieder auferstand. Das war in seinen Ohren reinste Gotteslästerung. Für ihn reichte es nicht, hier und da ein paar Demos zu organisieren oder ein paar Sprüche an Hauswände zu sprühen. Er wollte Blut sehen. Und als er wieder einmal mit Schaum vorm Mund durch die Gegend ritt, um Christen zu finden und um erst ihr Treiben und dann ihr Leben zu beenden, da holte Gott ihn vom Pferd, aus dem Sattel, wortwörtlich aus dem Sattel. Jesus stellte sich ihm in beeindruckender Weise in den Weg, aber eben nicht, um ihn so à la Star Trek zu pulverisieren oder auszulöschen, sondern um ihm zu zeigen, was es heißt, von Gott geliebt und angenommen zu werden. Obwohl Paulus einige der Jesus-Leute bereits um die Ecke gebracht hat, obwohl er Menschen umgebracht hat, sagt Jesus zu ihm, ich möchte dich in meinem Team haben. Liebe und Gnade durchfluteten das Herz dieses Mannes. Und das änderte alles. Was hat den Mann so in Brand gesetzt, dass er so viel Leidenschaft für seine Arbeit bekam? War es die Begegnung mit Jesus? Hat sicherlich dazu beigetragen. War es die Tatsache, dass Jesus ihm eine wichtige Aufgabe übertrug, statt ihn in den Vorruhestand zu schicken? Mag sein. Ich denke, aber vor allem war es die Botschaft selbst und der Heilige Geist, die ihn antrieben. Das Evangelium, das er verkündet hat. Für ihn war das mehr als nur eine Lehre, also Lehre mit H, über die man mal reden sollte. Mehr als ein religiöser Standpunkt, den man vielleicht teilt, vielleicht auch nicht teilt, vielleicht auch anderer Meinung sein kann. Ich denke, für ihn, für Paulus war es die beste Nachricht überhaupt und sein Herz brannte dafür, dass möglichst viele Menschen erfahren, wie sehr Gott sie liebt. Das trieb ihn an, das beschleunigte ihn und das hielt ihn davon ab, ein eintöniges und von der Routine bestimmtes Leben zu führen. Und das alles, da bin ich mir sicher, motiviert durch den Heiligen Geist, der Paulus antrieb und der immer wieder ihn motivierte und ihm Mut machte. Was treibt dich und mich an? Wenn du mal die zweite Folie an die Wand wirfst, das ist für mich ein Antreiber, ein Motivator. Zu uns nach Norden kommt seit, ich denke mal, 4 Jahren ungefähr, ein Arzt am Wochenende, weil er sein Wochenendhaus in Norden hat. Und der ist Arzt im Ruhrgebiet beim Medizinischen Dienst der Krankenkassen und ist Gutachter. War Gynäkologe in Berlin und der besuchte unsere Gemeinde, ein ganz, ganz feiner und netter Mensch. Wir lernten uns immer näher kennen. Er bringt sich in Norden viel musikalisch ein, im Predigtdienst und so. Und dann erzählte er nach einiger Zeit, dass er einen Zwillingsbruder hat. Und das ist der Zwillingsbruder. Sehen aber fast absolut identisch aus. Deswegen wollte ich nur ein Foto zu zeigen. Geht um Klaus-Dieter Weber und Hans-Jürgen Weber. Ich weiß nicht, ob sie bei euch vielleicht mal bekannt sind, aus irgendwelchen E-Mails oder so. Der Klaus-Dieter Weber ist auch Allgemeinmediziner und war selbstständig im Ruhrgebiet in Gelsenkirchen. Bitte? Ja. Ja, also ist dem einen oder anderen bekannt. Und vor 3 Jahren starb in Pakistan eine Leiterin eines Krankenhauses, eine Ärztin an Malaria. Und dieses Krankenhaus ist so ein Krankenhaus im Bereich der Ärmsten, der Armen, in der Mitte von Muslimen. Will ich heute nicht allzu viel von erzählen, aber es geht um das Thema der Motivation. Dieser Klaus-Dieter Weber bekam innerlich den Auftrag, seine Praxis zu verkaufen und nach Pakistan zu gehen. Wir haben diese Entwicklung da so live mitverfolgen können. Er kommt einmal im Jahr und berichtet von seiner Arbeit. Er ist von Haus aus, wie ich schon sagte, Allgemeinmediziner und sein Hauptaufgabengebiet in Pakistan sind Kaiserschnitte. Und wer das weiß, wenn man einige Jahre als Allgemeinmediziner tätig ist, dann weiß man, dass man mit Kaiserschnitten nicht ganz so häufig zu tun hat. Und wenn man dann die Sprachbarrieren sich auch nur ansatzweise vorstellen kann, es gibt also eine Sprache da, die er lernen musste, Urdu, um sich überhaupt zu verständigen. Und wir sind eigentlich mit 3 Ärzten da. Er ist über lange, lange Zeit der einzige Arzt, der überhaupt noch da ist, weil alle anderen weggelaufen sind. Und er macht diesen Dienst in einer Demut, die mir regelmäßig, wenn ich die Briefe von ihm lese, die Tränen in die Augen treiben. wirklich Tränen in die Augen treiben. Aber Gott hat ihn durch in einer Phase seines Lebens angesprochen und motiviert, aufzugeben. In Deutschland das mehr oder weniger angenehme Leben aufzugeben und dem Ruf dahin zu folgen. Und das ist für mich jemand gewesen, das ist für mich jemand heute, der mich zutiefst motiviert. Und das macht mir Mut, auch für mich einfache Schritte zu tun. Das macht mir auch Mut, zwischendurch schwierige Schritte zu tun und die Bequemlichkeit aufzugeben. Was treibt dich und mich an? Ich habe nur ein einziges Foto mitgebracht, damit ihr von diesem Krankenhaus einen ganz kleinen Eindruck bekommt. Das ist der Raum, der neben dem OP-Saal liegt und wo die Händedesinfektion vor der OP stattfindet. Wenn du das nächste Foto einmal zeigst. Ich denke, wenn man das sieht, dann weiß man, unter welchen Bedingungen dieser Mensch da arbeitet. Und es macht mich zutiefst dankbar und es motiviert mich, mit ihm gemeinsam, auch im Geiste, mit uns gemeinsam auf dem Weg zu sein. Der Heilige Geist ist, wie Gott und Jesus auch, brennend daran interessiert, dass Menschen Ja sagen zu der Rettungstat Jesu am Kreuz. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber ich wünsche mir manchmal etwas mehr von dieser Leidenschaft, die in Paulus brannte. Und ich merke immer wieder, wie weit ich davon entfernt bin. Kennst du das Gefühl? Der Glaube fühlt sich so unglaublich richtig an und durchschaubar. Alles, vieles wirkt gewöhnlich und alltäglich. Man guckt in die Bibel und denkt, ach, kenne ich doch schon. Dein Feuer für Jesus brennt noch, aber vielleicht ist es ja auch schon deutlich kühler geworden, als es mal war. Liegt wirklich daran, dass wir älter geworden sind? Vielleicht mal die nächste Folie. Was treibt dich und mich an? Ich finde diese Werbung der Volks- und Raiffeisenbanken eine wunderbare inhaltliche Thematik. Ich will jetzt keine Werbung machen für irgendeine Bank. Also das ist wirklich, das finde ich motivierend. Was, diese Frage zu stellen, was treibt dich denn an? Und die machen dann ja im Internet oder auch im Fernsehen mit den unterschiedlichsten Menschen Werbung. Und auch mittlerweile mit den Gehandicapten, mit den Behinderten und so weiter. Finde ich mutmachend. Aber nochmal zurück zu diesem Thema des Feuers in uns. Gibt es vielleicht jemanden, der so kurz davor ist, hinzuschmeißen, aufzugeben? Deine Liebe zu Gott lebt vielleicht nur noch in der Vergangenheit? Du weißt immer noch, dass Jesus den Weg zu Gott freigemacht hat, aber es bedeutet dir nichts mehr. Vielleicht ist der wöchentliche Hauskreis eine Qual und du fragst dich, wie du da so schnell wie möglich rauskommst. Und heute bist du hier, um vielleicht den Ehepartner oder die Kinder nicht unnötig zu verunsichern. Du läufst einfach so mit, Woche für Woche. Wie wäre das, wenn wir mal versuchen, etwas Luft in das alte Feuer zu blasen zu lassen und zu versuchen, die Glut neu zu entfachen? Vielleicht kann das ja gelingen, indem wir über eine alte Frage nachdenken. Was ist das Evangelium? Was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes und wie lautet sein Auftrag? Worum geht's eigentlich im Zentrum unseres Glaubens? Da die nächste Folie einmal an die Wand stellst. Und das, da möchte ich uns nochmal einen Moment die Minute mit hineinnehmen. In diese Frage, und deswegen ist sie auch an der Wand, worum geht's eigentlich im Zentrum unseres Glaubens? Eine Minute. Woran hast du gerade gedacht? Hast du die Zeit nutzen können, um mit Gott zu reden, um Impulse zu bekommen? Mich interessiert es zu hören, wie Gott über sein Volk denkt. Wie Gott über sein Volk dachte vor über 2000 Jahren und wie er heute denkt. Wenn ich gepredigt habe und wenn ich predige, dann predige ich am allerliebsten über Texte des Alten Testamentes. Und ich merke das auch in meiner stillen Zeit morgens, dass da so viele Sachen sind, die ich nur sehr, sehr schwer nachvollziehen kann im Bereich der Texte des Alten Testamentes. Aber dass da so viel drinsteckt, wenn es mir gelingt, mich darauf einzulassen, auf die Situation einzulassen, dann ist das für mich persönlich die Bereicherung schlechthin. Ich möchte uns einen Vers aus Hosea 11 in Erinnerung rufen. Da schreibt der Prophet: Mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht abbringen. Sie rufen zu ihren Götzen, doch die können ihnen nicht helfen. Und dann kommt diese Aussage: Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, Ephraim? Wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Nein, es bricht mir das Herz. Ich kann es nicht. Wenn wir versuchen und ansetzen zu resignieren, dann setzt Gott an zu sagen: Ich habe mich für dich entschieden. Und er wird von dieser Entscheidung nicht abrücken. Das ist wie die Wurzel eines Baumes. Das ist das feste Fundament unseres Glaubens. Das darf das feste Fundament unseres Glaubens sein. Jeder, der mal die Wurzel eines Baumes ausgraben musste, der weiß, wie stark Wurzeln sein können. Auch viele, viele Jahre nachdem das, was man vorher sehen konnte, oberhalb der Grasnarbe schon weg ist. Und ich denke, eines der Dinge, über die wir einmal im Himmel staunen werden, ist die Größe der Liebe Gottes. Manchmal ist diese Liebe für uns unsichtbar. Manchmal spüren wir diese Liebe nicht so stark, wie wir es uns vielleicht wünschen. Manchmal haben wir den Eindruck, Gott ist weit weg oder er hat uns vergessen. Aber das stimmt nicht. Es ist richtig, dass wir diese Liebe teilweise nicht sehen. Aber genauso wie beim Baum die Wurzeln nicht sichtbar sind und sie trotzdem da sind, so ist das auch und verhält sich das mit der Liebe Gottes. Hier wird das sichtbar, wenn man sich den Stamm anguckt, dann wird das sichtbar, was in den Wurzeln versteckt ist. Jesus hat uns beigebracht, wie Gott ist. Wir brauchen nicht mehr zu spekulieren oder uns unser Gottesbild irgendwie zurechtzuschustern. Jesus hat uns den Charakter, das Wesen und vor allem die Liebe Gottes anschaulich gebracht. Und dann eben auch in seinem Leiden, Sterben und in der Auferstehung. Wie viele Menschen kennst du, die bereit wären, sich für dich quälen zu lassen, um dann zu sterben und einen Tod zu durchleiden, deren Tiefe und Dunkelheit wir nur erahnen können? Wie viele Menschen kennst du? Ich kenne keinen. Jesus ist dazu bereit. Jesus steht zu dir. Er sagt das wortwörtlich in seinem Wort: Ich stehe zu dir. Wenn du untreu wirst, ich bleib dir treu. Und das ist für mich das zweite wichtige Kennzeichen des Evangeliums. Durch das, was Jesus für dich getan hat, gibt es nichts mehr, überhaupt gar nichts mehr, was dich von Gottes Liebe trennen kann. weder Leben noch Tod, weder Engel noch Dämonen, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch irgendwelche Gewalten, weder Hohes noch Tiefes oder sonst irgendetwas können uns von der Liebe Gottes trennen, die er uns in Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt. Manche denken, das ist das ganze Evangelium. Gott liebt uns und Jesus hat den Weg zum Vater freigemacht und so können wir sicher sein, dass wir mit Gott für immer eine Beziehung haben. Und eines Tages, wenn wir im Himmel sind, dann werden wir auch sehen, wie Gott uns liebt, wie sehr Gott uns liebt. Du denkst vielleicht, Evangelium hat was damit zu tun, was in der Vergangenheit passiert ist und wie es einmal in der Zukunft eine Bedeutung haben wird. Aber für die Gegenwart ist es so schwer greifbar. Das ist so dieses Gefühl, ich lese in der Bibel und sehe was über die Vergangenheit und über die Zukunft, aber die Gegenwart ist schwierig. Und das wusste Gott. Das wusste Gott und geht deswegen noch einen Schritt weiter. 50 Tage nachdem Jesus von den Toten auferstand, schickte Gott uns den Heiligen Geist. Für den Widersacher muss doch dieser Tag nach Karfreitag und Ostern wie der dritte geistliche Tsunami gewesen sein. Denke ich so. Bisher standen Regeln, Verhaltensweisen und Gehorsam an erster Stelle, damit wir einen Zugang zu Gott bekommen. Aber nun, von Pfingsten an, kommt Gott mit seinem Geist in Menschen hinein, um in uns zu wohnen. Um in uns zu wohnen, als Dauergast. Und Gott ist nicht nur einfach da, sondern er bewirkt eine veränderte Sicht. Wie das ganz konkret aussieht, merke ich persönlich immer dann, wenn ich anfange, in Sorgenthematiken zu verfallen. Ich neige dazu. Wir haben 3 Kinder. 2 davon sind Pflegekinder, die von Geburt an, der eine und der ältere mit 10 Monaten, zu uns gekommen sind. Die sind jetzt 11 und 12 Jahre alt. Und wie soll ich das umschreiben? Das Leben ist eine Herausforderung und wenn ich Sorgenthematiken entwickle, dann da. Und ich merkte heute Morgen auf dem Weg hierhin, dass ich wieder anfing, mir über eine Thematik, die wir mit dem Zweitältesten haben, Sorgen zu machen. Wo man sicherlich auch sagen könnte, ja, das ist völlig verständlich. Aber Gottes Wort sagt, sorgt euch nicht. Kümmer dich drum, ja, aber sorgt euch nicht. Macht dir keinen Kopf. Ich weiß in vielen Punkten keinen Ausweg. Aber was ich weiß, ist, dass die Schritte, die wir bisher erlebt und gemacht haben, immer Schritte waren, die gangbar waren. Gott gestaltet durch den Heiligen Geist unser Denken. Und er möchte gerne alte Wunden in deiner Seele schließen. Und er hat genau deswegen seine Liebe in dein Herz ausgegossen. Er will dein Denken, er möchte dein Denken dort verändern, wo du dich immer nur wieder selbst verletzt. Er möchte gerne unsere innere Unruhe gegen seinen Frieden austauschen. Unsere Sorgenfalten gegen seine Freude. Unsere ständige Unzufriedenheit gegen seine Geduld. Wenn ich mit Menschen, egal ob Geschwistern oder Ungläubigen so in den letzten Tagen rede, dann geht es, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, hauptsächlich immer um 2 Themen. Das eine ist Champions League, das haben wir gestern Abend abgearbeitet, und das andere ist eigentlich das Wetter. Wie kann das nur angehen? Ja. Wir sind jetzt ja nicht mehr im März, sondern wir sind ja im Mai und jetzt kommt bald der Juni. Und wie kann das denn? Paulus beschreibt diese Früchte des Geistes, die er so aufzählt, eine Frucht ist unsere Geduld, die sich entwickelt. In vielen, vielen Bereichen. Und da habe ich noch einiges, was bei mir entwicklungsbedürftig ist. Wie sehen diese Früchte des Geistes ganz konkret aus? Ich kann das einfach mal bei mir beschreiben. Das ist zum Beispiel eine Sehnsucht danach, Bibel zu lesen. Habe ich das vorhin erzählt? Das ist eine richtig klasse Zeit für mich, dass ich diese Zeit jetzt, wenn ich jetzt sage, jeden Tag, dann bin ich Mensch und da gibt es natürlich Tage, wo ich sage, oh, habe ich auf einmal doch ein bisschen länger geschlafen oder ja, also ich würde sagen, es klappt bei mir in 8 von 10 Tagen. Aber das ist nicht aus mir heraus, sondern das ist eine Frucht des Geistes. Er hat uns Fähigkeiten geschenkt, die wir für andere und mit anderen einsetzen können, um füreinander innerhalb von Gemeinde und Nachbarschaft und Freundschaft da zu sein. Und mit all dem verfolgt der Heilige Geist ein Ziel. Er will uns mehr und mehr so gestalten, wie Jesus ist. Könnt ihr das aushalten? Ich habe da so meine Probleme mit gehabt, dass ich ähnlich werden soll, dass Jesus Wunsch hat, dass ich ihm ähnlich werden soll und in sein Ebenbild hineingestellt werden soll. Ich komme da ganz schnell mit Entschuldigungen, warum das nicht so klappt. Aber das steht da. In der nächsten Folie schreibt Paulus an die Korinther, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und dann kommt dieser Vers 18b, um den es mir geht. Und der Geist des Herrn wirkt in uns, sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Nicht unser Tollsein widerspiegeln, sondern seine Herrlichkeit widerspiegeln. Vielleicht denkst du jetzt, und ich komme jetzt auch langsam zum Ende, vielleicht denkst du, an mir arbeitet der Heilige Geist nicht. Mich verändert Gott nicht. Meine Gedanken und mein Charakter und das, was ich tue, sind immer noch so voll mit Dingen, die mir und anderen mehr schaden, als dass sie mir helfen. Vielleicht beruhigt es dich etwas, wenn du hörst, dass es den meisten von uns ganz ähnlich geht wie dir. Wir alle sind Kunstwerke Gottes, mit denen er angefangen hat, mit denen er auf dem Weg ist, mit denen er aber nicht fertig ist. Aber die gute Nachricht ist, er arbeitet an uns. Er gestaltet uns, er formt uns, er verändert uns, manchmal in einem so behutsamen Tempo, dass wir es kaum wahrnehmen. Guck aber vielleicht ein paar Jahre bei dir selbst zurück und ich bin mir sicher, du wirst sehen, dass Gott in den letzten Jahren schon ganz schön weit mit dir gekommen ist. Und das ist das Evangelium, das ist gute Nachricht, die unseren Glauben ausmacht. Das ist die Nachricht, die wir weitergeben dürfen. Es geht erstens darum, dass Gott uns bedingungslos liebt, dass Jesus zweitens diese Liebe sichtbar gemacht hat und unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt hat und dass drittens der Heilige Geist in uns wirkt, um uns immer mehr so zu gestalten, wie Jesus ist. Das Evangelium des Heiligen Geistes sind nicht ein paar Glaubenssätze, die man auswendig lernen kann, auswendig lernen muss, sondern es ist eine gewaltige Botschaft, die unser Leben verändert und prägt. Es geht um die unglaubliche Botschaft, dass Gott mit dir per Du sein will und dass sein Herz schneller schlägt für dich, als du dir das jemals vorstellen kannst. Lass uns diese Aussage einmal aushalten, dass Gottes Herz für dich schneller schlägt, als du dir das jemals vorstellen kannst. Sein Herz brennt für dich. Evangelium ist die gute Nachricht, dass wir für immer mit diesem heiligen und liebenden Gott verbunden sind. Und ganz besonders in den schweren Tagen unseres Lebens. Wir haben eine Familie bei uns in der Gemeinde Lütjens. Einige kennen sie von euch. Die haben vor, ich weiß es nicht, würde schätzen mal 15 Jahren, ihr Kind verloren, weil es auf Eisenbahnschienen gekrabbelt ist und vom Zug überfahren wurde. Und sie haben Schicksalsschläge so nacheinander in unregelmäßigen Abständen. Sie haben Kinder, die höchst schwierig sind. Der leibliche Sohn lebt in einer Beziehung, wo es jetzt auch gerade darum geht, er hat keine Ausbildung bisher gemacht und er wird jetzt Vater. Und eines der Pflegekinder, der auch bei uns im Hauskreis war, einige Jahre, der ist jetzt 18 oder 19, hat letzte Woche Sonntag, jetzt heute vor 14 Tagen, war dann in einen Unfall in Norden verwickelt, wo seine 17-jährige Lebensgefährtin auch mit im Auto saß, die ein Kind erwartete von ihm. Und das Kind ist verstorben im Mutterleib mit 7 Monaten. Und diese Familie steht letzten Sonntag vorne und bedankt sich bei uns für die Anteilnahme, für das Mitbeten, für das Mithelfen, für das Fahren nach anfangs Groningen, jetzt mittlerweile Oldenburg-Kreienbrück, zu den beiden schwer verletzten Eltern. Und sie machen nichts anderes als Danke zu sagen. Und das sind für mich Vorbilder im Glauben. Was haben wir doch für ein Vorrecht, dass wir einander haben, dass wir einander als Christen uns das so zusagen können, dass ich nicht für jedes Problem eine Antwort weiß, aber dass ich weiß, der Heilige Geist trägt durch. Der Heilige Geist tröstet. Er ermuntert und baut auf. Ich möchte dir das so zurufen. Weiß nicht, mit welcher Erwartung du heute Morgen gekommen bist, aber der Heilige Geist trägt durch. Jesus ist für dich ans Kreuz gegangen und das ist erfahrbar. Ich wünsche euch in den nächsten Wochen, vielleicht in den nächsten Tagen, so heilige Momente. Situationen, die dir das wieder neu bewusst machen. Das ist Ja Gottes zu dir und deinem Leben. Und dass es uns immer mehr gemeinsam gelingt, die Liebe Jesu einander zuzusprechen, Leben miteinander zu teilen und dass der Heilige Geist immer mehr und mehr Gestalt annimmt. Amen. Ja.